Noch ein Nachtrag. Wir hatten ja in Römer 1, Sie haben verwandelt die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild, gleich dem eines vergänglichen Menschen, der Vögel, der Vieh, und der vierfüßigen Tiere und der kriechenden Tiere. Wie heißt es ja nochmal? Vergänglich Menschen der Vögel und der vierfüßigen und kriechenden Tiere. Liebe Freunde, wo wir in Lukas 4 geschildert haben, wie Jesus in seiner Synagoge in Nazareth ist. Und da lesen wir ja ab Vers 18, glaube ich, da ward ihm der Prophet Jesaja gereicht. Und da fand er die Stelle, wo geschrieben steht, und dann zitiert er Jesaja 61, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Gebundenen, dass sie los sein sollen, die frohe Botschaft zu verkündigen, den Armen und so weiter, zu verkündigen das gnädige Jahr des Herrn. Und als er das Buch wörtlich, Luther sagt Zutat, wörtlich zurollte, gab es den Diener, setzte sich und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn und er fing an zu sagen, dieses Wort ist vor euren, sehr gut, die meisten sagen Augen, Ohren. Wir haben nicht den Jesus des Bildes, wir haben den Jesus des Wortes. Luther sagte in Zusammenhang mit der Marienanbetung, wenn wir das Wort fallen lassen und außerhalb der Schrift nach Christus tappen, fassen wir den Teufel. Und man hat ja heute jede Menge, auch in frommen Gewand, Seelsorgemethode, schließe die Augen, stell dir vor, wie Jesus neben dir steht, dich lieblich anlächelt. Das sind esoterische Okkulttechniken. Da kriegst du einen anderen Jesus. Und ich habe es gestern erwähnt, als ich gläubig wurde, wollte ich keine Bilder mehr von Jesus. Und ich darf es nochmal persönlich sagen, mir einen Jesusfilm anschauen, wäre für mich eine Strafe, wo ein vergänglicher Mensch den Herrn der Herrlichkeit spielt. Aber gut, Gott ist souverän. Das Zweite, jetzt kommt was Erbauliches. Also der Vers, an dem sich Luther bekehrt hat, und das hat ja die Weltgeschichte wirklich verändert, Römer 1, Vers 17, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also wir wiederholen es noch einmal, die Schlüsselverse des ganzen Römerbriefs, Römer 1, Vers 16 und 17. Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die da rettet alle, die daran glauben, die Juden vornehmlich und auch die Griechen. Denn darin wird offenbart, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und Luther hat den Ausdruck Gerechtigkeit Gottes gehasst, weil er wollte eine interne, eigene Gerechtigkeit erwirken. Und er sagt, wenn ein Mönch wirklich es geschafft hätte, vor Gott gerecht zu werden, dann er hat sich kasteit, hat die Dinge unglaublich ernst genommen, aber natürlich keinen Frieden gefunden. Und dann hat ihm Gott die Augen geöffnet und das war ja sein Thema. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? In einer Zeit, wo die Menschen wirklich noch Gottesfurcht hatten, auch wenn es oft mit allen möglichen falschen Vorstellungen aller Ablass und dergleichen verbunden war. Und anlässlich des Lutherjahres 1983, er ist ja 1483 geboren, dann kann mich noch erinnern, war in Idea abgedruckt, es wurde die Frage gestellt, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und Ergebnis der Landeskirche war, diese Frage ist heute nicht mehr aktuell. Da muss man sich mal vorstellen. Da kann man sagen, gut, euch musste zuerst das Evangelium verkündigt werden, wie wir es lesen in Apostelgeschichte 13, wie Paulus dann den Juden sagt, da ihr euch des ewigen Lebens nicht für würdig achtet, gehen wir rein zu den Nationen. Und es gibt vor allen Dingen in der muslimischen Welt solche, die hören es gerne. Hier haben sie offensichtlich die Nase voll, brauchen keinen gnädigen Gott mehr. Und da kannst du zusperren. Das Evangelium ist für Leute, die sich nach einem gnädigen Gott sehnen, die wissen in ihrem Herzen, dass es schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ohne Vergebung der Sünden. Das ist die größte Katastrophe im Leben eines Menschen. Da sagt der Herr, reiß dein Auge aus, hau die Hand ab, besser einäugig als Krüppel ins ewige Leben, als gesund ins ewige Feuer. Aber darüber predigt ja heute niemand mehr, denn Gott ist ja ein unendlicher Liebhaber geworden. Und was aus den Menschen wird, wenn die Furcht Gottes wirkt, das sehen wir an der Verblödung, die heute läuft, wenn ich denke an diese ideologischen Rinderwahnsinn der Gender-Ideologie und so weiter. Ja? Und sagt, das sind soziale Konstrukte, dass du eine Frau oder ein Junge bist und so weiter und kannst es wechseln wie die Hemden. Und kann heute bi und morgen trans und übermorgen inter und dann mal wieder homo und mal wieder mal hetero sein. Nur man darf nicht von homo zu hetero zurück. Das geht nicht. Ist ja völlig widersprüchlich. Also Gott hat uns dahin gegeben, das ist, hier darf ich ja so offen sprechen, würde ich jetzt hier das im öffentlichen Gremium sagen, dann ging es mir wie in Apostelgeschichte 22, Vers 22. Sie hörten ihm zu bis zu diesem Wort und dann schrien sie hinweg mit ihm, er darf nicht mehr leben. Da war es dann mit der jüdischen Toleranz vorbei. Und wir leben in einer Zeit, wo der Meinungskorridor immer enger wird. Immer enger wird. Ich komme noch zu einer Zeit, da konnte man den Mund aufmachen, da hatte keine Angst, ja, bis Ende des letzten Jahrtausends, dass er irgendwie da unter Druck gerät. Aber mir war klar, als dann mit Schröder, Fischer die Antidiskriminierungsgesetze eingeführt wurden, das ist der Anfang vom Ende. Da kommst du allmählich unter Druck. Also an diesem Vers hat sich dann Luther bekehrt, Gott hat ihm die Augen geöffnet, es ist ja nicht intern, es ist externe Gerechtigkeit, es ist eine geschenkte Gerechtigkeit, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben, sie kommt aus Glauben im Glauben. Und dann sagt er ja, als er das erkannte, als war, als würden sich für ihn die Tore zum Paradies öffnen und er ging hindurch. Ich habe öfters Zeugnisse gelesen von Leuten, die wussten, das Gericht Gottes ist wie ein Damoklesschwert über meinem Haupte. Und die haben dann diese Befreiung aufgesogen, wie ein Schwamm, und das sind dann gewöhnlich auch Bekehrungen, die gehalten haben. Anderes ist heute so oberflächlich, das wird weggeblasen wie nichts. Und da könnte ich da jetzt einige erschütternde Beispiele bringen, gerade auch in Amerika, wie auf einmal Leute sich zu Atheisten erklären, nachdem sie vorher jahrzehntelang in Megagemeinden gedient haben. So, der Gerechte wird das Glauben leben. Wo steht der Vers noch? Erste Frage, wie oft steht er im Neuen Testament? Wer wagt es zum ersten, zum zweiten, zum dritten? Dreimal. Und das kann man sich leicht merken. Also ich habe das als Frischbekehrter gehört und seitdem nicht mehr vergessen. Die drei Stelle, wo es zitiert wird, der Gerechte, Römer 1, Vers 17, das Grundthema des Römerbriefes, die Rechtfertigung. Dann, der Gerechte wird aus Glauben leben. Dass man nicht nur im Glauben anfängt, sondern auch im Glauben den Weg weitergeht, das ist das Grundthema des Galaterbriefes, wo Paulus sagt, ihr durch den Galater habt den Geist begonnen, wollt es im Fleisch vollenden. Und deswegen ist der Schlüsselvers Kapitel 2, Vers 20, was ich lebe, lebe ich im Glauben. Und da steht in Kapitel 3, Vers 11, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also der gerechte Römerbrief wird leben, Galaterbrief. Und der Glaube wird einmal im Neuen Testament definiert, Hebräer 11, Vers 1. Und dann steht zwei Verse vorher, Kapitel 10, Vers 38, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also der gerechte, Rechtfertigung, Römerbrief, wird leben, Galaterbrief, Glaube, Hebräerbrief, Kapitel 10, 38. Das habe ich gehört vor 50 Jahren, saß seitdem. Und das ist mein Wunsch, dass wir das in Hinkunft kennt man das Wort, mir hat jemand gesagt, das ist österreichisch für Zukunft. Da gab es mal so einen Ruck, wer in Hinkunft bei seiner Ankunft keine Auskunft über seine Herkunft gibt, wird in Zukunft keine Unterkunft bekommen. Seht ihr, so Blödsinn habe ich mir gemerkt, aber gut. Und dass wir also in Zukunft diese Zusammenhänge wissen. Das andere, was ich noch sagen wollte, John MacArthur, ich denke, den kennen etliche, den Namen, oder? Und er hat einen kurzen Vortrag gehalten, das war, glaube ich, noch vor der Wahl. Und er sagte, wir haben in der Geschichte unseres Landes, ich gebe jetzt sinngemäß wieder, eine Einmaligkeit, dass nämlich eine klassische Partei, er hat den Namen Demokratische Partei nicht erwähnt, aber man wusste, wen er meint, die sich früher darum gekümmert hat, dass jetzt man mehr Feiertage hat, weniger lang arbeiten muss und so weiter, Samstag auch noch ein Ruhetag wird und dergleichen. Und dann sagt er, deren Hauptagenda ist Römer 1, wie es ja jetzt ganz konsequent durch Biden und seine Entourage durchgezogen wird. Die völlige Umformung der Gesellschaft Richtung Sodom und Gomorra, Equality Act, Transgenderrechte sind Menschenrechte, alles wird alles zerstört. Denn liebe Freunde, was steht dahinter zwischen dieser ganzen Gleichstellung? Offenbarung 13, Vers 16. Er macht, dass sich alle dieses Kennzeichen geben. Und es kriegt jeder dieselbe Nummer. Er macht sie alle gleich. Gott gibt jedem einen Namen. Name ist eigentlich stellvertretend im Hebräischen und Griechischen für die Person. Das Wort Person ist ja ein lateinisches Wort. Die Bibel wurde ja nicht in Lateinisch geschrieben. Und, oder wer den Namen des Herrn anruft, das heißt nicht die Formel, sondern persönlich, von Herzen, denen ist dann Gott nahe. Und jeden einen anderen, ich habe dich bei einem Namen gerufen, du bist mein. Das heißt, Gott respektiert dich als Gegenüber. Und was macht der Gegenspieler? Er gibt jeden eine Nummer und jeden dieselbe. 666, wir werden alle gleich gemacht. Niemand ist mehr diskriminiert. Und wir sind endgültig in der Zwangsjacke Luzifers. Das ist das Programm der Großtoleranten, die in Wirklichkeit intolerant sind, bis in die Haarspitzen hinein. Und es ist tragisch, wie viele Fromme da noch nicht gemerkt haben, was da läuft. Als ich schon das Wort Gleichstellung hörte und so weiter. Aber jetzt wollen wir weitergehen. Römer 2, oder nochmals ganz kurz, also der Schlüsselvers haben wir erwähnt. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Und es haben brillante Köpfe gemeint, er meint das nicht nur von der Erfahrung her, zu sehen, wie kaputte Existenzen neu werden, wie zerbrochene Ehen zusammengeführt werden, wie Getrennte wieder zusammengebracht werden, wie Juden und Palästinenser sich umarmen können. Das ist ja ein unglaubliches Zeugnis für die Leute in Israel, denn es gibt kaum eine Volksgruppe, die sich so hassen von Natur aus wie Palästinenser und Israelis. Das war so wie zur Zeit Jesu, die Juden und die Samariter, das waren Todfeinde. Deswegen hat der Gott hier noch ein besonderes Zeichen setzen müssen, wie wir in Apostelgeschichte 8 nachlesen können, sondern womöglich auch, wie Leute andeuteten, Apologeten, dass es auch vom Intellektuellen meint, dass es auch gerade wie der Römerbrief zeigt, eine gewaltige intellektuelle Exposition ist, auch vom Intellektuellen her ist das fantastisch, schämt er sich dieser Botschaft nicht. Aber der Hauptgrund ist, mein Evangelium braucht jeder Mensch. Es gibt keinen, der sagen kann, nein, ich brauche es nicht, nein, ich bin ohne Schuld, nein, ich kann nichts dafür. Und er geht dann mit einer messerscharfen Logik durch bis Ende von Kapitel 3. Und es rettet. Und deswegen haben wir gesagt, Vers 18 beginnt mit denn, du brauchst einen Retter, weil du bist unter dem Zorn Gottes. Die Menschheit ist unter dem Gericht. Deswegen gelingt es uns nicht. Deswegen haben wir oft die besten Absichten und landen im Chaos, hinterlassen eine Spur der Zerstörung. Wer kennt noch eine Bibelstelle, wo es heißt, dass wir eigentlich unter dem Zorn von Anfang an sind? Meine arme Frau kämpft mit dem Jetlag. Also ich werde nicht einschlafen, solange ich hier zu reden habe. Nur wenn ihr merkt, dass ich vor Mitternacht nicht aufhöre, könnt ihr mich dann runterholen. Johannes 3, 36, wer an den Sohn glaubt, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes wörtlich steht, hat nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihn, bleibt. Wir sind von Natur aus unter dem Zorn. das ist unangenehm, aber wie Paulus sagt, das ist ja hier nicht das Problem, bin ich darum euer Feind geworden, dass ich die Wahrheit sage. Wir müssen es den Leuten sagen, auch wenn die Welt dann aufschreit und das ist diskriminierend und das ist Sünde. Man darf ja heute nicht mehr offiziell sagen, dass Homosexualität Sünde ist. Es gibt jetzt wirklich auch Bestrebungen, auch zu verbieten, dass man das in der Bibel noch vorlesen kann. Also hätte damals Hillary die Wahl gewonnen, dann wollte sie das durchsetzen. Mal schauen, wie lange es noch geht, dass man überhaupt solche Bibelstellen vorlesen darf. Und eine andere Stelle ist Epheser 2, wir waren Kinder des Zorns von Natur. Also wir brauchen einen Retter, weil wir sind unter dem Zorn. Und dann zeigt Paulus, auch wenn sie sagen, ja, was soll das, wer ist denn überhaupt Gott? Du bist ohne Entschuldigung, weil Gottes unsichtbares, ewiges Wesen wird wahrgenommen an seinen Werken, sodass sie an Apologetos ohne Entschuldigung sind. Er bringt in Römer 1 den objektiven Grund der Schöpfung und in Römer 2 den subjektiven Grund des Gewissens. Und da geht er auf die Frage ein, ja, was ist mit denen, die nie von Gott gehört haben? Und das ist ja ein verbreitetes Argument, auch in pietistischen Kreisen. Ja, die armen Heiden, die nie von Gott gehört haben, Gott ist doch gnädig und so weiter, Gott ist doch gerecht und die können ja nichts dafür und die werden irgendwie gerettet. Und ich weiß noch, wie der Mann, durch den ich zum Glauben kam, George Werver, Gründer von Operation Mobilisation, sagte, wenn ihr das glaubt, in what insane movement are you in? In welcher geisteskranken Bewegung, er meinte seine Operation Mobilisation, befindet ihr euch dann? Dann Operation Silence, Operation Stille, holt die Missionare zurück, verbrennt die Bibeln, redet nicht darüber, denn wenn sie es nicht gehört haben, werden sie ja gerettet. Also ich merkte, ich bin hier in Schwung, ich wundere mich, trotz Jetlag in den Knochen. Und jetzt zeigt hier Paulus, wie Gott die Menschen richten wird, die nie davon gehört haben. Und es beginnt mit dem Grundthema, darum, oh Mensch, bist du ohne Entschuldigung. Wer du auch bist, der da richtet, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Und jetzt sagt, dass der Satz ist, den habe ich schon auch in Leserbriefen erwähnt, es wurde selten etwas Wahreres gesagt. Habt ihr das mal verfolgt, die ganzen Debatten? Unser Sohn hat mal so eine Schularbeit, halb, was immer es war, schreiben müssen über die DDR. Und dann hat er da in den Schriften der damaligen DDR gelesen und da war er fassungslos, was da stand über die unglaubliche Unterdrückung der armen Bürger im Westen und die Ausbeutung und die Manipulation und die Friedensfeindschaft und so weiter. Und der war völlig fassungslos. Und die haben also im Prinzip das zur Potenz denen vorgeworfen, dem Westen. Brauche ich euch nicht sagen, was hier geschehen ist. Der Erdogan sprach wegen dieser Ereignisse mit Hamas von Völkermord. Die Türkei, die auf Millionen Leichen sitzt. Und als dann die Bundesrepublik den Genozid der Armenier, auf den sich ja Hitler berufen hat, mit seinem Ausrottungsprogramm gegen die Juden als Völkermord verabschiedet hat, ging Merkel zum Rednerpult und sagt, das ist parlamentarisch nicht bindend, weil sie durch die Verträge mit Erdogan sich dem ja völlig ausgeliefert hat. Und Völkermord an den Armeniern, an Assyrern, an Syrern und so weiter. Und Erdogan spricht von Völkermord. Und schaut, dann wird Gott am Tage des Gerichts nicht seinen vollkommenen Maßstab denen entgegenhalten, weil den kannten sie ja tatsächlich nicht. Sondern er wird nur ihren eigenen Maßstab ihnen entgegenhalten und sagen, seht ihr, das habt ihr von den anderen gefordert. Ihr spracht von Korruption. Wenn man sieht, welche Terrorstaaten im UN-Menschenrechtsrat über Israel zu Gericht sitzen. Wegen Ausbeutung und Unterdrückung und ethnischer Säuberung und Apartheidstaat. Und da sitzt der Iran, da sitzt der Irak, da sitzt Nordkorea. Und wisst ihr, wer fast immer auch mitstimmt? Deutschland. Nach außen hin nie wieder Auschwitz. Groß mit der Schnauze, in den Taten Mini-Zwerge. Und der Heusken, der Repräsentant der Bundesrepublik im UN-Menschenrechtsrat, wurde von Simon Wiesenthal-Institut als einer der 10 schlimmsten Antisemiten aufgelistet. Ich kann schon nicht mehr hören, nie wieder Auschwitz. Gefahr ist rechts. Wir sind die Tapferen, wir kämpfen gegen rechts und sind Antisemiten bis in den Stehkragen hinein. Ich merke, ich komme jetzt in Schwung, also kehren wir zum Wort Gottes zurück. Und dann steht hier, wissen aber, dass Gottes Urteil gerecht ist über die, die solches tun. Und liebe Freunde, ich brauche jetzt gar nicht auf andere zeigen. Ich nehme ein eigenes Beispiel. Ich habe mich ja 68 bekehrt. Und ich weiß es, ich war in meiner Beurteilung ziemlich streng. Und wäre ich vorher gestorben, dann hätte mir Gott zeigen müssen, Alexander, hätte dich gern gerettet. Gut, du hast Entschuldigung, dass du das Evangelium nie richtig gehört hast. Du bist im traditionellen Christentum aufgewachsen. Aber schau, Alexander, da hast du über andere zu Gericht gesessen. Jetzt rede ich mal nur von mir selber. Und hier selber gelebt. So sind wir. Unsere eigenen Fehler sehen wir bei den anderen am allerdeutlichsten. Das typische Splitter-Balken-Prinzip. Und dann reden die Palästinenser von einem Apartheidstaat und es gibt keine Religion, die hier so apartheidsmäßig ist wie der Islam. Du darfst Saudi-Arabien, wenn du kein Moslem bist, nicht betreten. Also könnte man ein endloses Beispiel aufführen und dann sagte Francis Schäfer, durch den ich so viel lernen durfte über diese Einleitung zum oder ersten Kapitel des Römerbriefs, das ist wunderbar, denn Gott ist gerecht. Und uns stört ja auch diese Doppelmoral. Und wie wir es ja aktuell sehen, dass überall rechtsextreme Straftaten und dann fackeln die Antifaschisten und die Linksautonomen die Autos ab und ganze Straßenzüge werden lahmgelegt und darüber ist dann nur eine Fußnote, wenn das in Leipzig oder sonst wo sich abspielt. Und wenn ein Deutscher einen Ausländer überfällt, ist das große Überschrift. Und wenn es umgekehrt ist, erfährt man nichts. Wir müssen ja kultursensibel sein. Und da kriegt man schon mit der Zeit einen gewissen Brass. Und da ist es etwas beruhigend, dass Gott gerecht richten wird. Und es heißt in Offenbarung, da rufen sie, Herr, deine Gerichte sind gerecht. Wir wissen, dass Gottes Urteil ist recht über diese solches tun. Und wie nochmals Francis Schäfer sagte, das ist wunderbar, Gott ist gerecht. Es wird einer mal ganz gerecht richten und sie nach ihren eigenen Maßstäben zur Verantwortung ziehen, falls sie nicht von seinem Evangelium gehört haben. Und dann sagt er noch etwas, das ist schrecklich, weil der Mensch ist verloren. Und jetzt kommt's, jetzt wird's aktuell für uns. Denkst du aber, o Mensch, der du richtest, so solches tun und tust auch dasselbe, du richtest die, die solches tun und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen werdest. Allein, wie man sich vorwirft, ihr seid bestechlich, ihr seid korrupt, ihr seid machtgeil. Das typische Splitterbalkenprinzip, das ist der Mensch. Er sieht den Splitter bei den anderen, bei Israel. Ha, genau. Ihr eigenen Balken. Ihre eigenen Hekatomben von Leichen. Und jetzt kommt, aber jetzt wird's aktuell. Meinst du, dass du den gerechten Urteilen Gottes entrinnen werdest? Und jetzt kommt Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmütigkeit? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Du aber nach deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufest dir selbst den Zorn auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, welche geben wird einen jeglichen nach seinen Werken. Und liebe Freunde, wenn man Leute konfrontiert, dass man sagt, du, pass auf, wenn du so weitermachst und du weißt ja, hier wird gelogen, hier wird betrogen, hier machst du Kompromisse und das ist nicht richtig. Ja, und da berufen sie sich auf die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Ja, aber Gott ist ja barmherzig. Mit anderen Worten, ich darf hier ruhig den alten Weg gehen, ich darf hier ruhig sündigen, womöglich im Ehebruch leben oder im Betrug oder in Diebstahl oder was immer. Aber Gott ist ja barmherzig und dann wird das alles nicht so schlimm. Und da sagt Paulus, der Schuss geht nach hinten los. Dir ist die Gnade Gottes gegeben, nicht damit du deinen falschen Weg festhältst, sondern damit du Buße tun kannst und gerade das loslässt. Und wie Francis Schäfer sagte, ja, ich bin ja getauft oder ich gehe in die Kirche. Ja, du bist zweimal, du bist dreimal verdammt. Und das nimmst sozusagen als Schutzkissen, als Rechtfertigung, dass du nicht umkehrst. Dir ist die Gnade Gottes gegeben, dass du von all diesen, wo du erkennst, dass es falsch ist, und möglicherweise denkst, es ist zwar falsch, aber weil Gott barmherzig ist, wird es nicht so schlimm werden, dass du darüber Buße tun kannst und mit Gott in Reine kommst. Und wenn du eben in diesen anderen Sinne festhältst, wird das Gericht Gottes umso furchtbarer. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und Gott demonstriert es. Er hat diese Androhung nicht unbezeugt gelassen. Gott sagt dem Propheten Amos von Israel im 3. Kapitel, aus allen Völkern habe ich allein dich erkannt. Darum will ich dich heimsuchen in allen deinen Missetaten. Und liebe Freunde, kein Volk hat solche Segnungen und Gewalttaten Gottes erlebt und so grauenhafte Gerichte wie das Volk Israel, dass der Augenzeuge der Zerstörung Jerusalems, Flavius Josephus, schreiben muss: Mir scheint, es habe sich nie ein schlimmeres Unheil über die Juden, ein schlimmeres Unheil ereignet, als das, welches über die Juden hereinbrach. Und der Prophet Hesekiel sagt, ich mache euch zur Warnung für alle Völker. Und Gott zeigt an Israel, dass es lebensgefährlich ist, Jesus abzulehnen. Und das ist sozusagen ein Refrain in meiner Schrift, die Bibel beleuchtet die Hintergründe des Terrorismus. Da sagt Petrus in der 2. Pfingstpredigt in Kapitel 3, Vers 14, ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und batet, dass man euch den Mörder schenkte. Und Israel hat den Mörder bekommen, in tausendfacher Gestalt. Durch die römischen Cäsaren, die asiatischen Kalifen, die katholische Inquisition, töte einen Juden, rette deine Seele, hat Papst Urban 1095 propagiert bei der Sammlung für den ersten Kreuzzug. Ja, bis hinauf dann zum Holocaust. Und das Schlimmste steht ihnen noch bevor. Der Antichrist, den sie als falschen Messias annehmen werden. Und man muss sich fragen, ja, sag, wieso will man jetzt freiwillig das chinesische Modell imitieren mit Ökologie und gegen globale Erwärmung? Und wenn man China besucht, den Platz des himmlischen Friedens, den Tiananmen-Platz, da lächelt einem das Konterfei von Mao Zedong entgegen. Größte Massenmörder der Geschichte. 60 Millionen Tote, nach vorsichtiger Schätzung. Insider sagen 100 Millionen. Darüber redet man nicht. Wie ist das zu erklären? Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet. Wartet, dass man euch den Mörder schenkte. Mohammed hat 27 Kriege angezettelt. Der Islam ist friedlich. Christentum ist gefährlich. Wie ist das zu erklären? Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet. Wartet, dass man euch den Mörder schenkte. Und wir wissen, wer ja dieser Menschenmörder von Anfang an ist. Also nochmals, wenn hier das eine Evangelisation wäre, ich hoffe, dass hier jeder wirklich mit Gott versöhnt ist, Kind Gottes ist, weiß, dass er ewiges Leben hat, das ist ja das Einmalige, und denkt, na ja, eigentlich, ich gehe ja in die Kirche und bin ja getauft und ab und zu beichte ich auch meine Sünden. Ja, hier, das ist, hier ist falsch und hier wird etwas unterschlagen, aber das ist ja alles nicht so schlimm und Gott ist ja barmherzig. Dann gibt es dann das Phänomen der Verstockung und das Gericht ist umso schlimmer. Du hast die Gnade Gottes, um darüber Buße zu tun. Und Gott ist bereit, alles auszutilgen. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße treibt? Deswegen ist sie dir gegeben, die Gnade. Nicht, dass du sagst, es wird schon nicht so schlimm werden. Und da gibt es genügend Beispiele, wie es dann schlimmer war, als man dachte. Und da manche sich noch bekehren wollte, aber wie es heißt in Sprüche 1, weil ich die ganze Zeit rief und ihr nicht hören wolltet, will auch ich nicht mehr hören, wenn ihr rufen werdet. Es gibt dann mal ein zu spät. Es gibt dann mal dann ein vorbei. Man sollte mit der Gnade Gottes nicht spielen. Zu der, nicht, dass hier jemand besser ist, zu der wir von Natur aus gerne neigen. Und jetzt schaut, jetzt spricht er von dem Gericht. Du häufest dir den Zorn auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. Es gibt den Tag des Zornes Gottes, den Tag des Herrn. Jetzt schweigt Gott immer noch. Jetzt reden wir. Jetzt verbessern wir die Welt. Jetzt programmieren wir den Menschen neu. Aber dann redet mal Gott, das ist der Tag des Herrn. Er wird einen jeglichen geben. Und jetzt kommen die vier Punkte des Gerichts Gottes. Und das lesen wir im Johannesevangelium, das lesen wir in der Offenbarung, das lesen wir auch hier. Erstens, das Gericht Gottes, Vers 6, ist nach den Werken. Dann zweitens, Vers 11, das Gericht Gottes ist ohne Ansehen der Person. Ich hätte eigentlich vorher sagen müssen, erstens, das Gericht Gottes ist gerecht. Das haben wir gelesen in Vers 2. Dann, das Gericht Gottes ist nach den Werken, Vers 6. Das Gericht Gottes ist ohne Ansehen der Person, Vers 11. Und das Gericht Gottes ist, Vers 16, durch Jesus. An dem Tag, da Gott das Verborgene des Menschen durch Jesus Christus richten wird, wie es mein Evangelium bezeugt. Das Verborgene des Menschen. Über diesen Vers habe ich öfters nachgedacht. Wisst ihr, man kann nach außen hin tragen unser seelisches Make-up. Was spielt sich da ab? Und deswegen warnt der Herr, gerade in dieser Zeit, wo Leute kommen, ich hörte eine Stimme, ja, bei diesen Okkultinvasionen, die wir heute haben, und ich hatte ein Gesicht und ich weiß nicht was. Und da sagt er, unser Herr in Lukas 11, Vers 35, sieh zu, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. Das Verborgene des Menschen. Was da alles an Licht kommt, bei Alexander Seiber. Da kann man sagen, Herr, erbarme dich. Reinige mich. Wer kann wissen, wie oft er fehlt? Vergib mir die verborgenen Sünden. Gaukelst dir ja was vor, wenn du denkst, ich bin soweit in Ordnung. Du brauchst täglich die Gnade. Und wir dürfen durch den Glauben wissen, dass uns vergeben ist. Obwohl das Alte ja noch immer da ist, ist ja dieser Kampf. Das ist ja dann das Thema der Heiligung ab Kapitel 5. Römer 1, Vers 16 bis Ende von Kapitel 4 zeigt die Befreiung von der Schuld der Sünde. Und jedes Kind Gottes ist befreit von der Schuld der Sünde. Aber dann Römer 5, Vers 1 bis Kapitel 8, Vers 17, die Befreiung von der Macht der Sünde. Das ist die Heiligung. Und es gibt viele, die sind Kinder Gottes, aber immer noch gebunden. Also ein konkretes Beispiel haben wir bei uns erlebt, hat sich eine Frau, super war das, bekehrt, aber sie brauchte 3 Jahre, bis sie von der Zigarette loskam. Das ist dann die Heiligung. Hier geht es nicht um die Rettung, sondern eben um die Heiligung und die Befreiung von der Macht der Sünde. Und dann ab Römer 8, Vers 18 bis Ende des Kapitels die Befreiung von der Gegenwart der Sünde. Jetzt haben wir immer noch diesen Kampf. Und hütet euch vor Leuten, die sagen, du brauchst nur irgendwie ein besonderes Erlebnis und dann haben wir Rolltreppe in den Himmel, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein und so weiter. Ja, das wäre schön, aber die Wirklichkeit sieht anders aus. Es sind oft ganz schlimme Kämpfe. Wir wissen von manchen, denen ging es nach der Bekehrung dreckiger als vorher. Vorher hat sich der Teufel in Ruhe gelassen. Er hatten furchtbare Kämpfe, besonders wenn ein okkulter Hintergrund war, Drogenhintergrund und so weiter. Ihr, die ihr das nicht kennt, ich weiß nicht, seid dankbar, dass ihr da nicht hinein musstet. Denn das ist furchtbar zu sehen, wie Leute, wenn sie einen Rückschlag haben, auf einmal wieder in Alkohol abstürzen. Oder zurückkehren zu Drogen, wird dann schlimmer als vorher. Und jetzt schaut, also wir merken uns das Gericht Gottes ist gerecht. Das Gericht Gottes ist nach den Werken, das Gericht Gottes ist ohne Ansehen der Person und das Gericht Gottes ist durch Jesus. Und jetzt Vers 12, welche ohne das Gesetz gesündigt haben, also die Menschen, die nie von Gott gehört haben, nie den Ratschluss Gottes kannten, werden ohne Gesetz gerettet werden? Also ihr müsstet jetzt einmütig aufspringen, holt ihn von der Kanzel. Homo hereticus. Ohne Gesetz verloren gehen. Also hier steht, auch die, die nie vom Gesetz gehört haben, nie den Ratschluss Gottes kannten, nie das Evangelium hatten, werden ohne Gesetz verloren gehen. Welche unter dem Gesetz gesündigt haben, also der Mensch mit Offenbarung Gottes, damals die Juden, heute die sogenannten Christen, die ja erstaunlicherweise, auch wenn die nicht gläubig sind, genau wissen, was du bist, ein Christ, und dann machst das und jenes, lebst dann mit deiner Freundin unverheiratet zusammen. Das wissen die Menschen, Weltmenschen besser oft als die Frommen. Welche unter dem Gesetz gesündigt haben, die werden durchs Gesetz verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht die, die das Gesetz hören, gerecht, sondern die, die das Gesetz tun werden, gerecht sein. Und liebe Freunde, ich kann mich erinnern, ist jetzt auch bald 50 Jahre her, frisch bekehrt, und da im Büro meines Stiefvaters hat er einen Lehrer, einen Leiter von OM, von Operation Mobilisation, hat ja Bibelstunden gehalten, und da war die Sekretärin meines Stiefvaters dabei, und das war also so eine typische, tief katholisch überzeugte Sekretärin. Also die haben wirklich Katholizismus im Knochenmark gehabt. Und schon gottesfürchtige, feine Menschen, aber vom Evangelium eben keine Ahnung. Und ich kann mich noch erinnern, so als wäre es vorgestern gewesen, wie dann dieser Bibellehrer diese Stelle vorlas. Denn vor Gott werden nicht die das Gesetz hören gerecht sein, sondern die das Gesetz tun werden gerecht. Und da saß sie da, hat sich das unterstrichen und nickte es mit dem Kopf. Das war das katholische Evangelium. Der Glaube ohne Werke ist tot. Gut, aber hier steht es schwarz auf weiß. Nur es hat ein Problem. Wenn man Kapitel 3 dann liest, wer hat das Gesetz erfüllt? Und das Gesetz ist ja wie eine Kette, sagt uns Jakobus, wer an einem Gesetz schuldig wird, wird an allen schuldig. Wer hat das Gesetz erfüllt und in dem Maße es befolgt? Wisst ihr da jemanden, der das geschafft hat? Kapitel 3, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Einer hat es geschafft. Wie heißt er? Der Herr der Herrlichkeit. Wenn du gelebt hast wie Jesus, okay, dann brauchst du keinen Erlöser. Dann kannst du sagen, lieber Gott, brauchst das Evangelium nicht. Hier steht der Gerechte. Und jetzt geht's weiter. Ja, wieso die Heiden, woher wissen die von den Maßstäben? Denn jetzt kommt Vers 15, denn beweisen, das Gesetzeswerk sei geschrieben in ihrem Herzen, da ja ihr Gewissen es ihnen bezeugt, dazu auch die Gedanken, die sich untereinander verklagen und auch entschuldigen. Und was heißt das wieder? Das ist der Mensch, dass er sagt, schau dir den an. Und der ist verlogen, der ist machthungrig, der ist machtgeil, der ist korrupt und so weiter. Und der ist bestechlich und der hat uns hier wieder hinters Licht geführt. Und dann wissen Sie, egal ob Sie an Gott glauben oder nicht, ob Moslem oder wer auch immer oder Christ oder Buddhist, das sind also üble Maßstäbe, der ist eitel und der ist so selbstgefällig und so weiter. Das, so wird ja debattiert. Ja, und wenn man dann sagt, du, aber pass auf, du machst ja ähnliche Dinge, ja wieso, das machen ja alle. Also wir verwenden Maßstab Gottes, den wir ein Gewissen haben, subjektiv, um die anderen zu verklagen und uns zu entschuldigen. Ja, das ist ja normal. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Das machen ja alle. Seht ihr, so sind wir. So ist Alexander Seibel von Natur. Ich bin ja öfters in Indien gewesen. Wenn meine Frau nicht dabei war, konnte ich sagen, liebe Geschwister, ich habe meinen alten Adam die letzten Jahrzehnte nicht mehr gesehen. Wenn meine Frau dabei ist, muss ich das etwas anders formulieren. Wenn meine Kinder dabei sind, womöglich noch anders formulieren. Also, so sehen wir aus ohne die Gnade Gottes. Und moralisieren und sind eigentlich viel schneller in der Pharisäerfalle, als man denkt. Ich danke dir, Herr, dass ich nicht so bin. Also, ihr seht eines, wir brauchen Vergebung. Wer hat von dem Buch gehört, das Buch der Mitte von Vishal Mangalwadi? Sehr gut. Einstimmig angenommen. Man nennt ihn den Francis Schaeffer von Indien. Hier zeigt ein Inder, der tiefgläubig ist, auf, warum ohne das Evangelium es keinen Fortschritt gibt und zeigt alle möglichen Beispiele, warum das mit dem Hinduismus und so weiter nicht funktionieren kann. Und wenn du da verletzt auf der Straße liegst, dann wird man dich nicht aufglauben, normalerweise ins Krankenhaus bringen, weil man möchte nicht dein Karma unterbrechen. Du liegst hier, weil du im vorigen Leben so schlimm gehandelt hast. Und wenn man dich jetzt leiden lässt, hast du die Chance, besser auf die Welt zu kommen. Und liebe Frauen, erschreckt nicht, damit ihr mal seht, was wir dem Evangelium verdanken. Vor Ankunft der Missionare in Indien, besonders William Curry, der Pioniermissionar Indiens, konnte man als Witwe sein Los nur dadurch verbessern, dass man sich mit dem verstorbenen Ehemann verbrennen ließ. Und der das bewirkt hat, dass das verboten wurde, war William Carey, ein Mann, der nicht an eine der vielen Gottheiten, weiblichen Gottheiten, die es im Hinduismus gibt, glaubte, sondern an den Sohn Gottes. Er war mal Zeuge, wie man 33 Witwen da verbrannt hatte. Der Mann war fertig, der hat alles dran gesetzt, dass das unterbunden wird. Und er war ein Sprachgenie, er hat die Bibel in 40 Sprachen übersetzt. Ein Schusterlehrling. William Carey. Und da konnte er zeigen, ja, in den heiligen Büchern der Inder, der Bhagavad Gita und den Upanishaden, den Veden, wird das nirgends verlangt. Und da sagte der damalige englische Kolonialverwalter Lord Wellesley, dann können wir es ja verbieten. Weil es war die Policy der East Indian Company, wir mischen uns in religiösen Angelegenheiten nicht hinein. Und sie haben die Missionare rausgeschmissen. Und sie konnten William Carey nicht rausschmeißen, weil er einen dänischen Pass hatte. Und es gab nördlich von Kalkutta eine dänische Enklave. Und der dänische König, der war für Mission. Und William Carey saß da am Sonntag für die Predigt, kam die Nachricht, Sati widmet Verbrennung. Wann war es? 1836 oder irgend sowas, ist von heute an verboten. Das war der größte Triumph im Leben dieses Mannes. Er hat sofort die Predigtvorbereitung abgebrochen, ist seinen Freund gegeben und er wurde gebeten, eben diesen englischen Befehl in Bengali zu übersetzen. Er als Sprachgenie, Missionar, konnte das, konnte die Engländer nicht. Der Hinduismus hat für die Frau keine Erlösung. Du musst als Mann wiedergeboren werden. Wir wissen nicht, was wir dem Evangelium verdanken, dass es eine Witwenrente gibt, dass es auch diesen Paragraphen gibt, unterlassene Hilfestellung. Das ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Das verdanken wir dem Evangelium. Wir wissen nicht, was den Evangelium verdanken. Wir nehmen es für selbstverständlich. Und also dieser Vishal Mangalwadi, der hat aufgezeigt, warum der Westen aufgeblüht ist. Es hat sich ein Chinese gefragt, warum ist Europa so reich? Das hat ja nicht Ölmengen, nicht jede Menge Bodenschätze, relativ wenig Gold und Silber. Und da kam er als Chinese zum Schluss, es muss mit dem Christentum zusammenhängen. Und dieser Vishal Mangalwadi hat etwas ganz, ganz Wichtiges gesagt. Bitte nehmt das mit. Weil in Hinduismus brauchst du die Erleuchtung. Der Guru rührt dich an und du siehst ein helles Licht und die haben diesen ganz starken Neigung, dich anzurühren. Das ist uns auch passiert. Und wir haben Leute Geld angeboten, über ein Öl in Plastikbehältern zu beten, dass sie dann irgendwie anwenden können. Unsere Füße berührt, weil wir Weiße sind und so weiter. Und hätte ich das gefördert, alexandrinische Jacken und alexandrinische geweihte Wasserflaschen und alexandrinische Ölflaschen, hätten sofort eine alexandrinische Erweckung gehabt. Unübertrieben. Und da sagte Vishal Mangalwadi, du brauchst nicht Erleuchtung. Viele lassen sich heute auch die Hände auflegen und irgendwelche Segnungshandlungen und Öl auf die Stirn schmieren und einmal in Kreuzesform hat man auch in Evangelikalkreis und so weiter. Und bitte vergesst das nicht, da sagte dieser Inder, du brauchst Vergebung, nicht Erleuchtung. Die Sünde zerstört uns. Das ist unsere Botschaft. Und es gibt nur einen, der Sünden vergeben kann, der lebendige Gott, durch das Blut, das am Kreuz von Golgatha vergossen wurde. Das ist unser Propium. Das ist das, wo Paulus sagt, ich weiß nur Christus den Gekreuzigten, denn wir sehen ja, wie heute die Menschen durch die Sünde zerstört werden. Kaputt gehen. Wenn er mit Menschen redet nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn man den fragt, du hast einen Wunsch frei, was hast du frei, dass ich mich noch einmal satt essen kann? Die starben mit dem Fliegen nach dem Zweiten Weltkrieg. Meine Tante mir erzählt, sie saß für ein Stück Brot, sie hat stundenlang darüber nachgedacht, soll sie es jetzt essen oder erst am Abend. Hätte man denen gesagt, nachreich kommt eine Generation und da sitzen dann etliche vor vollen Tischen, vollgedeckten Anrichtungen und verhungern daneben, das hätte man sich nicht vorstellen können. Magersucht, Anorexie, Nervosa war undenkbar in dieser Zeit. Das lässt sich doch rational nicht erklären. Das sind Fesseln, da kommst du mit deiner Vernunft nicht weiter. Da spielt doch was anderes mit. Naja, und Paulus befindet sich auf einmal im Applaus der Juden. Ja, Paulus, so ist es. Das sind die Nationen. Die brauchen das Evangelium. Wir sind schmutzig, die sind dreckig, aber wir sind die Auserwählten Gottes. Wir sind das verheißene Volk, wir sind die Segensträger. Und nach rabbinischer Lehre geht ein Jude nicht verloren. Und sollte ein Jude sich jemals in den Hades verirren, da sitzt nach ihrer Überzeugung Abraham und holt dann ihren Schopfe zurück. Jude ist von Natur aus gerettet. Und jetzt können wir sagen, ja gut, Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Für die Heiden, und das sind ja etliche Milliarden, gilt das, aber eben nicht für die Juden. Und dann zeigt er ihnen, nein, nein, auch du brauchst das Evangelium. Und das war ja das große Ärgernis. Dass er ihnen sagt, ihr seid genauso verloren und sie suchten Eifer um Gott nach des Gesetzes Gerechtigkeit und sind dadurch der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Und jetzt, bevor er auf die Juden zu sprechen kommt, führt er den Größten aller Juden ein, Vers 16, Jesus Christus, Vers 17, du aber heißt es dann Jude und verlässt dich aufs Gesetz und rühmst dich Gottes. Also jetzt aktualisiert du aber, ja, klar, das gilt für die Hottentotten, aber das ist ja auch schon heute alles rassistisch, so Worte darf man gar nicht mehr sagen, ja. Aber wir müssen jetzt irgendeinen neutralen Begriff finden, wie irgendwelche Heiden da im Dschungel und so weiter. Und die sind inzwischen ja besser als wir, denn Black Lives Matter und so weiter. Also, das gilt für die, aber wir sind ja getauft, wir sind Christen. Ja, ich bin aus frommem Elternhaus, also ich brauche das nicht. Du heißt es dann Jude, verlässt dich aufs Gesetz, also die Offenbarung Gottes, rühmst dich Gottes, weißt seinen Willen. Und weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist, prüfst du, was das Beste zu tun sei und willst dich vermessen, ein Leiter sein der Blinden, ein Licht derer, die im Finstern sind. Ein Entzieher der Törichten, ein Lehrer der Einfältigen, hast im Gesetz vor Augen, und liebe Freunde, jetzt wird's aktuell, was zu erkennen und wahr ist, du lehrst nun anderen, lehrst dich selber nicht. Du predigst, man solle nicht stehlen und du stiehlst. Du sprichst, man solle nicht Ehe brechen und du brichst die Ehe. Also wenn man das mitkriegt in Amerika, da gibt's ja diese Megakirchen ist eine Verballhornung von Englisch und Deutsch. Wegen Mangel der Sprachkenntnisse wird das dekliniert. Da gibt's also diese Megakirchen und dann muss auf einmal einer nach dem anderen zurücktreten, wegen unethischen Verhaltens, wie es dann vornehm formuliert wird, wegen Ehebruchs. Und manchmal kommen Dinge ans Licht, da ist man fassungslos. Und da steht dann groß in den amerikanischen Zeitungen, das sind die Frommen. Und jetzt ist wieder die Pharisäerfalle, liebe Freunde. Ja, ohne Gnade Gottes hätte mir das genauso passieren können. Wie jemand mal sagte, noch so ein Trieb und kein Mensch würde selig. Da haben wir gesagt, klar, siehst du, also der und ja, ich danke dir Gott, dass ich, also, nee. Ich kann mich noch gut erinnern, gerade weil euch heute auf so viel Gefühl Wert gelegt wird und ich spüre das und er meint es ja gut, man geht immer mehr von dem Maßstab Gottes weg. Also ich bin jetzt mit der Anleitung fertig, es kommt noch ein paar Stündchen ran. Ja. Ich war in China 2003 mit Wolfgang Bühne, da war gerade SARS-Nachricht, das war ein Vorläufer von diesem Covid. Und also SARS heißt nicht, Cyber Alexander reist ständig, sondern eben Severe Acute Respiratory Syndrome oder was auch immer. Und da hatten wir eine Reiseleiterin, die sprach fast akzentfrei Deutsch. Und wirklich ein ganz liebes Menschenkind und war offen für das Evangelium. Ich habe mich dann noch hingesetzt, habe von Jesaja 53 das Evangelium erklärt. In China geschieht ein Gewaltiges, hört man immer wieder, wie sich da das Evangelium ausbreitet. Und beim Abschied hat die mich an den Händen gefasst. Und da wurde mir, alter Esel, so warm ums Herz. Also hätte ich auf meine Fühle geachtet, hätte ich jetzt ein Missionswerk in China und meine Frau wäre da eben zurückgeblieben. Also hier steht jemand, der nicht besser ist, möchte ich klar sagen. Wer da meint zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle. Und dann sollten wir uns darunter beugen, denn so etwas geschieht, wenn wir hören von einem begnadeten Mann Gottes. Ich habe hier, habe ich das Büchlein nach vorne genommen, hatte da, wenn Mauern fallen, dieses kleine, von Helmut Mattis. Und das ist vielleicht für euch aktuell, da sagte der Helmut Mattis, Mensch, ich sollte ja vor Mitternacht zu Ende kommen. Da liegen nämlich mehr viele. Da sagt Jesus in Matthäus 10, es wird der Vater gegen den Sohn sein, die Mutter gegen die Tochter. Das ist doch übertrieben. Und dann kam nach der Wende Folgendes ans Licht. Da war ein Theologiestudent, Matthias Lorz, glaube ich, oder? Ich weiß nicht mehr genau, ob ich den Namen jetzt richtig hinkriege. Und der wurde von mir vorgeworfen, er habe Republikflucht. Es stellte sich heraus, einer seiner Kollegen, Theologiestudent, war ein Stasi-Mitarbeiter. Sie wollten, weil er eher rebellisch war, reaktionär, wollten sie ihn eben ausschalten. Und dann wurde er von der Bundesrepublik freigekauft. Und nach dem Fall der Mauer musste er feststellen, Akteneinsicht. Da waren zwei Dinge, die Gläubigen geschlaucht haben. Erstens, was die Stasi alles wusste. Und zweitens, wer alle ein Verräter war. Das schlaucht. Das darf ich nicht von oben herab sehen. Wir wurden mit dieser Anfechtung nicht konfrontiert. Wenn du da jemanden kanntest, war ein guter Freund, und habt es locker da womöglich mit etwas Bierlaune ausgetauscht, war ein Stasi-Zuträger. Und wisst ihr, was den Theo Lehmann passiert ist, dass er sein bester Freund, der Mitarbeiter war, der Stasi. Und da musste er feststellen, der Vater hatte seinen Sohn verraten. Und weil er ein bekannter Mann war, Pfarrer Lorz oder so ähnlich, hat ihn die Stasi observiert. Und stellte fest, lebt im Ehebruch. Haben sie ihm die Pistole auf die Brust gesetzt, entweder du arbeitest mit uns zusammen, oder aber es steht morgen im neuen Deutschland, Pfarrer Lorz ist Ehebrecher. Was machst du dann? Und das werde ich nicht vergessen, das ist jetzt seelsorgerlich. Ein Studienkollege damals noch in Wien, jetzt ist er der stellvertretende Direktor von Transworld Radio, also der deutsche Ableger Evangeliumsrundfunk. Und er hat eine Zeit lang in Norwegen mit einer Mission gearbeitet, die hinter den Eisernen Vorhang, also natürlich vor der Wende, gearbeitet hat. Und er hatte mir etwas erzählt, das werde ich nicht vergessen. Er sagte ihnen, die verantwortlichen Leute oder der Leiter, wenn du bewusste Sünde hast in deinem Leben, dann wird dich Gott nicht bewahren, wenn du zur Grenze kommst. Du darfst das nicht dulden. Wir haben mehr, als wir denken. Aber wenn du genau weißt, das ist falsch, dann fahr bitte nicht zur Grenze. Dann geht die Sache schief. Das habe ich nicht vergessen. Und liebe Freunde, wir sollten so leben, dass wir jederzeit abrufbereit wären. Wenn ich wüsste, der Herr käme diese Woche, was muss ich in Ordnung bringen? Das ist ja das Entscheidende. Oder Storch. Stork. Seht ihr, Artillerieverkalkung, Gustav mit Gastro verwechselt, Salutschüsse mit Salatschüsseln. Also Pfarrer Stork, Matthias Stork, der hat jetzt auch, war dann Pastor im Westen, hat jetzt aber auch so eine Art Burnout erlebt. Also da haben wir Beispiele, du predigst anderen und lehrst dich selber nicht. Sagst, man soll nicht die Ehe brechen und brichst die. Nochmals, hier steht jemand, der nicht besser ist, alles Gnade Gottes, du rühmst dich des Gesetzes und schändest Gott durch die Übertretung des Gesetzes. Eurethalben wird der Name Gottes gelästert unter den Heiden, wie geschrieben steht. Und das haben wir da in Indien auch drastisch erlebt, für gerade auch noch Ende des vorigen Jahrhunderts. Für einen Inder war alles, was weiß war, und westlich automatisch christlich. Und da war ja die Sache mit den Clinton und die Lewinsky-Affäre. Und aber am Sonntag ging er mit der Bibel, er saß am Baptist in die Gemeinde. Und dann haben die Inder gesagt, seht ihr, das sind die Christen. Und das hatte zum Teil solche Auswirkungen, dass sich die indischen Christen gar nicht als Christen bezeichnen konnten, sondern sie mussten sagen, wir sind Nachfolger des Messias Jesus von Nazareth. Eurethalben wird der Name gelästert unter allen Nationen. Und jetzt zeigt er, wie die Beschneidung schön ist, aber wenn du sündigst, bist du von einem Beschnittenen Unbeschnittenen geworden. Ist ja schön, einen Taufschein zu haben, aber wenn du Gott den Rücken kehrst, nützt dir gar nichts. Und jetzt schließe ich ab noch mit zwei Versen von Kapitel 3. Und jetzt kann man sagen, ja, Moment einmal, was haben wir Juden denn für einen Vorzug? Was nützt die Beschneidung? Was habe ich dann für einen Vorzug? Oder jetzt aktualisiert, ja, meine Eltern sind gläubig. Mein Vater ist Evangelist. Und ja, ist ja soweit, muss ich ja bei mir soweit die Dinge einigermaßen harmonisch sein. Gott zufrieden sein. Und dann sagt er sehr vielen auf jeglicher Weise, zum Ersten ihnen ist anvertraut, was Gott geredet hat. Und was Paulus hier sagt, du bist Kind aus frommen Elternhaus, du hast gläubige Eltern, dein Vater womöglich ein bekannter Pfarrer. Du hast ein unglaubliches Vorrecht. Du darfst dich schon als Kind für Jesus entscheiden. Und den Juden ist anvertraut, was Gott geredet ist. Und er sagt nämlich ein paar Verse weiter, was haben wir für einen Vorzug? Wir, damit er meint, dass ich den Juden gar keinen. Wir haben eben so bewiesen, dass sie alle unter der Sünde sind. Aber wenn du dann sagst, Moment einmal, ich brauche das Evangelium auch und meine Eltern sind gläubig, was habe ich dann für einen Gewinn? Du hast einen Mega-Gewinn. Du bist bewahrt, du darfst dich schon als junger Mensch dem Herrn anvertrauen und ihm folgen. Und hier steht ein Satz, den Juden ist anvertraut, was Gott geredet hat. Und das möchte ich noch apologetisch zum Schluss bringen. Können wir noch zuhören? Also ich bin sowieso irgendwie nicht ganz auf der Matte heute mit diesem Jetlag. Und wie gesagt, es ist mir noch nie passiert, dass mich meine Frau aus dem Koma nicht rausbrachte. Nochmals im Griechischen, Nikaschen ist Nistazo. Normaler Schlaf ist Hypnos, Tiefschlaf, Griechisch Koma. Und meine Frau hat mich heute um Mittag nicht aufwecken können. Ich habe noch nichts gegessen, weil sie hat gesagt, komm, ich kenne meinen Mann, wenn der aufwacht, dann hat er alles, nur keinen Appetit. Und als typischer Morgenmuffel bin ich am Morgen sowieso, und das ist diesmal etwas verlagert von Colorado her, 8 Stunden Differenz, ein halber Atheist, also lass mal schlafen. Ja. Und von daher habe ich so gewisse zeitliche Verwirrung. Aber hier noch ein apologetischer Aspekt. Wer kennt den Ausdruck Apokryphen? Und also das sind Schriften, die die katholische Kirche als inspiriert anerkennt. Heißt wörtlich das Verborgene. Und sie sind zu finden in der Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments. Aus denen, wenn die Apostel das Alte Testament zitieren in den Briefen, da zitieren sie nicht das Hebräische, von ganz wenigen Ausnahmen, sondern immer das Griechische, die Septuaginta. Und da war mal in Idea die Debatte, hat eine brillante katholische Journalistin, die sehr viel Unterscheidungsgabe auch hat, diese Felicitas Küble, geschrieben, warum sollen wir denn nicht die Apokryphen mit hineinnehmen in das Neue Testament, dann trennt uns das auch nicht mehr. Denn Rom hat bei dem Beginn der Gegenreformation bei dem Tridentinischen Konzil, das 1545 begann, als Antwort auf die Reformation, die 1517 begann, in gewisser Hinsicht mit dem berühmten Thesenanschlag, hat es sich auf die Apokryphen berufen für ihre Lehrsätze. Da steht, dass man für Verstorbene beten kann. Da steht, dass gute Werke, Jesus Sirach, Sünden verdampfen lassen, wie Wasser in der Sonne, und wie man da auch mit gewissen Substanzen Dämonen vertreibt und so weiter. Und da haben sie eben diese Bücher, das Buch Tobit und Jesus Sirach und Makkabäer und so weiter, und Buch Judith, da geht es nach der Maxime, der Zweck heiligt die Mittel, als anerkannt und mit echt katholischer Bescheidenheit geschrieben, dass sie also inspiriert sind. Und wer das nicht anerkennt, der sei anathema, der sei ausgeschlossen. Und dann ging die Debatte hin und her in Idee, und dann habe ich mich mit einem Leserbrief gemeldet und habe Römer 3, Vers 2 zitiert. Den Juden ist anvertraut, was Gott geredet hat. Und als der Tempel zerstört wurde, wussten die Juden, jetzt redet Gott nicht mehr. Nach rabbinischer Lehre hat Gott hin und wieder mit einer Stimme vom Himmel geredet. Man nannte das die Bat Kol. Und der Hohepriester hat manchmal auch den Ratschluss Gottes, das nennt man Weissagung, weitergegeben. Und wir haben so ein Beispiel in Johannes 11. Da sagt der Hohepriester, der Todfeind Jesu, ihr wisset nicht, es ist besser, ein Mensch verdürbe, als dass das ganze Volk verdirbt. Solche sagte er aber nicht aus sich selbst, sondern weil er dieses Jahr Hohepriester war, weissagte er. Jetzt war das Opfertum vorbei, die Juden durften ja nur an einer Stelle opfern. Jetzt war der Tempel in Flammen aufgegangen, es war alles zerstört, durch die Hitze schmolz das Gold. Auf der Suche nach dem Gold haben die Römer buchstäblich keinen Stein auf den anderen gelassen. Und von dieser Herrlichkeit des schönsten Gebäudes des römischen Machtbereichs war dann nur noch die sogenannte Klagemauer, buchstäblich der letzte Rest vom Schützenfest. Ich weiß nicht, ob so ein Spruch, das ist ein österreichischer Spruch, ob es den auch in unseren Landen gibt. Und jetzt redet Gott nicht mehr durch den Hohepriester. Das Priestertum ist vorbei. Die Juden als einzige Religion, die kein Priestertum haben und nicht opfern können, aber das schlage ich jetzt lieber nicht auf dieses Thema, weil dann wird's wirklich Mitternacht. Und jetzt müssen wir den Kanon festlegen. Und da haben sie mit Erlaubnis der Römer, das war so um 90 nach Christus, bei der Synode von Jamnia, den Kanon festgelegt. Es war ganz kurz das Buch der Sprüche umstritten, weil es heißt einmal, antworte einen Toren nach seiner Torheit und antworte einen Toren nicht nach seiner Torheit. Ist doch ein Widerspruch, war schnell geklärt. Es war umstritten das Hohelied der Liebe, da kommt ja der Name Gottes eigentlich fast nie vor. Und da stand Rabbi Akiba auf und sagte, die Welt ist des Tages nicht würdig, an dem ihr das Hohelied verliehen wurde. Und in diesem Hohelied, wo man schon auch manchmal irgendwie Probleme haben kann, aber da gibt's diesen gewaltigen Satz, Kapitel 8, Vers 6, Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn, sodass viele Ströme die Liebe nicht austilgen und sie Wasser nicht auslöschen können. Und es gibt nur einen, dessen Liebe ist stärker als der Tod. Wie heißt er? Der Herr der Herrlichkeit. Ich bin mir gewiss, dass weder Tod noch Leben uns reißen kann aus der Hand Gottes. Ja, und da ist festgelegt worden, der jüdische Kanon, der hat dieselbe Anzahl von Büchern, aber nicht unsere Reihenfolge. Wir sind chronologisch, wir beginnen mit ersten Buch Mose und hören auf mit Malachi, das Siegel der Propheten. Und danach war hundertelang Schweigen, sodass die Pharisäer und Schriftgelehrten klagten. Seitdem eben Malachi aufgehört hat, weissagen nur noch Schwachsinnige und Kinder. Und im jüdischen Kanon beginnt es mit 1. Mose und hört auf mit 2. Chroniker, aber es sind dieselben Bücher. Und da war die Sache geklärt. Versteht ihr, wenn eine Debatte ist bei den Moslems, sind diese Offenbarungen, gehört das noch in den Koran oder nicht? Das haben wir nicht zu entscheiden. Das sind diese Ayatollahs, diese Mullahs, diese Imame, wie die heißen mögen. Oder meinetwegen auch anderen Bereichen. Aber wäre es fürs Neue Testament, da wäre was anderes. Aber fürs Alte Testament ist nicht der Weltkirchenrat zuständig oder die katholische Kirche, sondern die Juden. Und damit war die Sache geklärt. Merkt euch diesen Satz. Der widerlegt das. Und dann wollen wir morgen noch betrachten, wie Paulus dann zusammenbündelt und als göttlicher Staatsanwalt alle Welt vor Gott schuldig erklärt und dann ihnen den Ausweg anbietet, das Evangelium von Jesus Christus. Ich schließe ab mit Folgendem. Lieber Marcel, lieber Tobias, jetzt habe ich heute länger gemacht. Kommt auch etwas in den Genuss des Jetlags. Als Luther am 11. April 1518 nach Erfurt kam, auf dem Weg nach Worms, vor 500 Jahren Reichstag zu Worms, da stand ein Mann gegen den Rest der Welt. Und wenn man dann harmoniebedürftig und die Mehrzahl kann das doch nicht schlecht meinen oder sich irren, wenn der so gedacht hätte, hätten wir nie eine Reformation gehabt. Da wären wir alle noch Götzendiener. Hätten zwar eine Kirche, wären alle noch Götzendiener. Und da wurde Luther 1511, als er nach Erfurt kam, von 20 Reitern wie ein Held empfangen. Und dann war dann die Stadtkirche dort randvoll. Und dann predigte Luther über Johannes 20, wo der Herr unter die Jünger trat und sagte, Friede sei mit euch. Und dann erklärte er, warum er diese Stelle aufgegriffen hat. Er sagt, das war die Sehnsucht seines Lebens, dass er praktisch Gott im Zusagen hört, Friede mit dir. Diese Seele, die sich abgequält hat, nackt auf den Steinboden übernachtet, gegeißelt, um irgendwie den gnädigen Gott zu bekommen. Nochmals, deswegen hasste er diesen Ausdruck, die Gerechtigkeit Gottes. Er spürte seine absolute Verlorenheit und haderte mit Gott. Du hast uns ja sozusagen so geschaffen, dass wir es ja nicht hinkriegen können. Wir haben da diesen Pfahl der Sünde und so weiter. Und nicht, dass er es akustisch vernehmen wollte. Hier sagt es der Herr hörbar seinen Jüngern, sondern dass er aus dem Wort es so empfangen durfte. Das war die Sehnsucht seines Herzens. Friede sei mit euch. Wie es anhand von Römer 1, Vers 17 empfangen durfte. Und das ist das Allerwichtigste. Nochmals, Gott wird uns nicht wegen unserer Einstellung zu Covid oder zur Impfung oder zu Stellungnahmen zur Verantwortung ziehen. Ich fand das zum Teil betrüblich, dass dann Geschwister, die wir alle schätzen, die den Herrn lieb haben, die treu sind, für die Bibel wirklich Autorität ist, der andere sagt, nein, das ist richtig, nein, das ist so. Das hätte man in Liebe stehen lassen können. Das ist alles sekundär. Hast du Friede mit Gott? Das ist das allergrößte Geschenk. Nochmals, 2. Korinther 5, Vers 1. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus zerbrochen wird, haben wir ein Haus nicht mit Menschenhänden, sondern von Gott gemacht, das ewig ist im Himmel. Bitte mach sicher, dass du das weißt. Friede sei mit dir, Friede sei mit euch. Das ist das Allerwichtigste. Ich bete zum Abschluss. Lieber Jesus, hab Dank für deine Geduld, deine Gnade. Wir sehen die Brillanz dieses Briefes, aber es hält uns auch einen Spiegel vor. Predigen gerne anderen, was wir womöglich an Bibelwissen haben und an Bibelstellen kennen, gar auswendig kennen, aber das Herz ist auch nicht besser. Und brauchen deine Gnade täglich. Und hab Dank für dieses uferlose Erbarmen. Du wusstest, warum du dieses Opfer bringen musstest. Das Opfer eines Ewigen, das unendlichen Wert hat, weil unsere Schuld in unseren Augen vielleicht harmlos sein mag vor dir, ganz anders. Ach, hab Dank, Herr Jesus. Und wir denken an Römer 5, Vers 1, so wir denn gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Und rühmen uns der Gnade, in der wir stehen dürfen. Das hast du allein bewirkt, dir sei alle Ehre. Und wir bitten dich von Herzen, weil wir sehen so viel Verirrungen und auch so viel Abwendung, dass wir durch deine Gnade den Lauf vollenden mögen. Amen. Wir wollen jetzt Kapitel 3 aufgreifen. Noch ein Nachtrag zu gestern, eigentlich eine Korrektur. Ihr erinnert euch, ich habe erwähnt, der Gerechte wird aus Glauben leben, wie das dreimal vorkommt im Neuen Testament, zitiert aus Habakuk 2,4 und die Galaterstelle, die ist nicht Galater 3,13, sondern 3,11. 3,13 steht, dass eben uns Jesus erlöst hat vom Fluch des Gesetzes, denn er war ein Fluch für uns. Und 3,11 heißt es, dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird, ist offenbart, denn es steht geschrieben, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und erinnert euch nicht zufällig, Galaterbrief hat das Thema nicht nur im Glauben anfangen, sondern im Glauben leben. Die haben im Geist begonnen und versuchten dann mit Fleisch weiterzumachen. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Gerechte, Rechtfertigung, Grundthema, Römerbrief. Und da steht es in Kapitel 1, Vers 17, an den Vers hat sich Luther bekehrt, ich wiederhole mich hier, dann nicht nur im Glauben anfangen, im Glauben leben, Galater, Kapitel 3, 11, und das einzige Mal wird der Glaube definiert, Hebräer 11, Vers 1, und da steht zwei Verse vorher, Kapitel 10, 38, der Gerechte wird das Glauben leben. Also der Gerechte, Römerbrief wird leben, Galater, der Brief, Glaube, Hebräerbrief.